Bevor es losgeht, kurz ein bisschen Werbung. Fühlt ihr euch wohl, da wo ihr lebt? Eine große Frage, die wir von der Rheinischen Post mit euch beantworten wollen. Heimatliebe heißt unser großes Umfrageprojekt. Und wenn ihr im Berichtsgebiet der Rheinischen Post wohnt, also irgendwo zwischen Kleve, Wesel, Duisburg, Gladbach, Remscheid, Düsseldorf und Köln, dann meine Bitte, schenkt uns jetzt 10 Minuten eurer Zeit. Sagt uns eure Meinung. Macht mit bei unserer Online-Umfrage. Mit Schulnoten von 1 bis 6 bewertet ihr, wie es läuft bei euch im Ort. Familienfreundlichkeit, Sicherheit, Kultur, Gesundheit, Gastronomie, Wohnen und vieles mehr. Sagt uns, was besonders gut klappt und was ihr kritisch seht. Denn wir von der RP wollen nicht nur darüber berichten, was in der Region geschieht, sondern auch verstehen, wie ihr euch dabei fühlt. Wir wollen wissen, was ihr denkt, was ihr euch wünscht, was euch besorgt. Mitmachen lohnt sich übrigens noch aus einem anderen Grund. Jeder Teilnehmer bekommt das neue RP-E-Book Europameister. 3 Titel, 3 Jahre. Der Fußball und seine Zeit. 1972, 1980, 1996. Von Robert Peters geschenkt. Und kann dazu noch gewinnen. 500 Euro in bar oder Einkaufsgutscheine von Galeria, Douglas oder Rewe. Jetzt mitmachen. Noch bis zum 19. Mai. Die Umfrage und alle Infos findet ihr unter rp-online.de/heimatliebe. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast.
Rheinische Post Podcasts. Fohlenfutter, der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach.
Ich sage Hallihallo zu einer neuen Folge des Fohlenfutter Podcasts. Mit mir zusammen hier am Mikrofon sitzt Thomas Kruhlke. Hallo Thomas.
Hallo Hanna.
Genau, ich bin Hanna Gobrecht und war zusammen mit Thomas am Freitagabend im Borussia-Park. Da haben wir das 2:2 gegen Mainz gesehen und ich erinnere mich daran, Thomas, ich habe, glaube ich, da waren so 30 Minuten gespielt. Da habe ich zu dir gesagt, boah, ich habe so gar kein Gefühl dafür, in welche Richtung dieses Spiel hier kippt oder kippen kann. Ja, und man muss sagen, irgendwie war da bis zum Ende auch alles möglich, oder?
Ja, und ich glaube, dass ich kann mich erinnern, dass du das gesagt hast, da war der Mainzer Ausgleich, glaube ich, so 5, 6, 7 Minuten her. Und das hat dem Spiel ja auch eine etwas andere Richtung gegeben. Ich glaube, wenn du nach so kurz nach dem 1-0 was gesagt hättest, hätte das sich vielleicht auch ein bisschen anders angehört, weil bis dahin hatte Gladbach die Partie absolut im Griff, hat überhaupt nichts zugelassen nach hinten, hat dann irgendwann das folgerichtige 1-0 erzielt. Ja, und dann hat es, glaube ich, keine 2 Minuten gedauert. Dann gab es den Ausgleich aus dem Nichts. Ich glaube, Gerardo Seoane hat später gesagt, das war eine kalte Dusche. Und dann hat man das dem Spiel schon angemerkt. Also es war ja insgesamt immer noch eine gute erste Halbzeit der Borussen. Aber dein Eindruck war ja auch der richtige. Es ist dann eher ja schlechter geworden und Mainz ist aufgekommen. Und ja, bis zum Ende ein enges Spiel gewesen. Am Ende, wenn man so spät ein Tor schießt, ist man ja irgendwo immer froh, dass man zumindest einen Punkt geholt hat. Und trotzdem hat man sich wahrscheinlich geärgert, dass man nicht gewonnen hat. Und ich glaube, das haben die Borussen in diesem Jahr mit den Unentschieden in dieser Saison schon häufiger gehabt.
Das 4:4 in Augsburg gab es ja und das 3:3 gegen Darmstadt, wo man ja 0-3 Rückstand aufgeholt hat, aber selbst da ja sogar noch am Ende Chancen zum Sieg gehabt hat. Du hast gesagt, für Seoane war es so die kalte Dusche. Florian Neuhaus hat auch das 1-1 dann so ein bisschen als Knackpunkt bezeichnet. Es war überhaupt ja der erste Mainzer Torschuss. Und wenn er dann so einschlägt, dann macht das natürlich was mit beiden Mannschaften. Ich muss aber auch sagen, dass ich nicht unbedingt damit gerechnet hätte, dass Gladbach dann tatsächlich auch nach dem nächsten Rückschlag, den es ja dann durch das 1:2 in der Schlussphase gab, dann doch nochmal so zurückkommt. Und muss man ja auch sagen, am Ende dieses Spiel hätte sogar auch wieder selbst gewinnen können. Also gut, muss schon sehr optimistisch sein, glaube ich, wenn man dann davon ausgeht, dass dieser Freistoß da von Thomas Tschwanscherer reingeht. In der Vorbereitung hat er so einen ja gemacht, aber damit konnte man jetzt nicht rechnen. Aber auch darüber hinaus war es ja vor allem nach dem Dreierwechsel in der 67. Minute war der, glaube ich, so, dass es ja erstmal dann wieder die Großchancen auf Seiten der Gladbacher gab.
Ja, und ich glaube, ich verrate da nicht zu viel, Hanna. Wir hatten beide nach dem Spiel eigentlich so das Gefühl, dass das jetzt nicht nur ein verdienter Punktgewinn war, sondern dass die Borussen dort mehr Positives als Negatives rausziehen können. Dass wir eigentlich so den Eindruck und auch das Gefühl hatten, ich glaube, da hätte es in den vergangenen 2, 3 Jahren sehr, sehr viele Tage gegeben, an denen Gladbach nicht mehr zurückgekommen wäre nach einem 1:2 Rückstand. wenn das Spiel so läuft, wie es gelaufen ist bis dahin. Gladbach hat nochmal ganz kleine Reaktion gezeigt. Du hast es gerade angesprochen, schon vor dem 1:2 gab es diesen Dreifachwechsel, der einen deutlichen Effekt nochmal auf das Gladbacher Spiel hatte. Vorher so in der zweiten Halbzeit hatte sich Gladbach eigentlich so gut wie gar keine richtige Torchance erspielt, als dann Nathan Gumu und Thomas Tranchara Alassane Player und Jordan ersetzt haben, ist dann deutlich mehr wieder passiert. Und die richtige Leistungssteigerung gab es dann im Grunde nach dem Mainzer Führungstor. Genauso hat der Mainzer Trainer Bo Svensson dann gesagt, dass man dann wieder total passiv geworden ist. Und Gladbach hat dann eine richtige Druckphase nochmal entwickeln können. Und da ist es auch für mein Empfinden so, dass das von den drei Unentschieden jetzt die überzeugendste Gladbacher Leistung war. Also ich habe das in Augsburg noch nicht so gesehen. Ich glaube, wenn man so spät das Tor noch schießt zum Ausgleich, dann redet man immer so ein bisschen reflexartig von der tollen Moral. In Augsburg habe ich das eher so empfunden, dass man doch sehr glücklich da noch zum Punkt gekommen ist, aufgrund allein der Entstehung der Szene. Aber ich habe da auch keine wirkliche Gladbacher Druckphase in der Schlussphase noch gesehen. Das war gegen Mainz deutlich anders. Ja, und Darmstadt steht natürlich unter einem besonderen Blickwinkel, weil die erste Halbzeit wirklich absolut desolat war und die zweite natürlich geprägt war durch die rote Karte, auch wenn es Gladbach dann natürlich gut gemacht hat. Also ich habe schon das Gefühl, dass die Borussen aus diesem 2:2 mehr Positives ziehen können als aus vielen Spielen der Anfangsphase. Ich weiß nicht, ob du das genauso siehst.
Ja, vor allem sieht man ja jetzt auch, dass es gerade dann spielerisch einfach viel, viel besser klappt, dass da Abläufe in der Offensive besser greifen. Klar, dass Alassane Player jetzt mit ein bisschen Rückenwind aus dem Bochum-Spiel gegangen ist, das ist ja ganz klar. Diese Spielfreude oder Torgefahr, zumindest Torgefahr in dem Sinne nicht, weil er keinen gegen Mainz gemacht hat, aber dieses Herausspielen von Chancen, das war ja auch gegen Mainz da. Und natürlich ist auch ein Punkt in diesem Spiel gewesen, dass es Gladbach eben halt verpasst hat, dieses frühe 1:0 zu schießen. Ich glaube, in der 9. Minute ist Alassane Player ja frei vom Tor aufgetaucht. Der Ball ging dann vorbei. Wenn man da das 1:0 macht, später das 2:0, dann ist es natürlich ein ganz anderes Spiel, selbst wenn Mainz dann durch den Anschlusstreffer zurückkommt. Und klar, zur Wahrheit gehört dann auch, dass man auch ganz klar sagen muss, dass Gladbach bei zwei Konterchancen der Mainzer Glück hatte, dass sie, ja, es waren ja eigentlich so Schüsschen oder Rückgaben auf Moritz Nikolas, dass sie die einfach nicht nutzen. Dann hätte das Spiel nochmal komplett in die Mainzer Richtung kippen können. Aber insgesamt stimmt mich, wenn ich das jetzt so in den letzten Wochen sehe und beobachte, eher optimistisch, dass da ja auch bald dann wieder die Siege kommen werden und Gladbach eben dann solche Spiele gewinnt und dann auch mit 3 Punkten daraus geht.
Ja, was mich an der Sache auch optimistisch stimmt, ist so ein bisschen die Herangehensweise, die Gladbach gegen Mainz gewählt hat. Borussen haben viel über Außen gespielt, haben viel mit Flanken operiert. Ich mag das. Ich habe das noch erlebt in Gladbach mit einem Uwe Rahn, mit einem Hans-Jörg Kriens, mit einem Heiko Herrlich und einem Martin Dahlin, Arif van Lent später in der Mitte. Das mag vielleicht auch ein etwas einfacheres Spiel sein, aber Gerardo Seoane hat auch deutlich gemacht, warum das ein probates Mittel war gegen Mainz. Eine Mannschaft, die das Zentrum sehr verdichtet hat. Und wenn man dann so Spieler hat wie Franck Renoir in seinen Reihen, dann ist das mit Sicherheit ein gutes Mittel und natürlich auch einen guten Abnehmer in der Mitte. Gerade mit Thomas Tranchara in der Schlussphase hat das ja 2-3 Mal sehr, sehr gefährlich ausgesehen. Das in Verbindung mit einem gepflegten Kurzpassspiel über Florian Neuhaus und Alassane Player auch mal durchs Zentrum, glaube ich, ist auf jeden Fall eine sehr sinnvolle Erweiterung des Repertoires. Wenn man sich zurückerinnert letztes Jahr an das Spiel unter Daniel Farke, der sehr zentrumorientiert hat spielen lassen, hat angreifen lassen, finde ich, ist das jetzt so eine Erweiterung, die den Borussen gut tut. Und ich fand das durchaus attraktiv, das Spiel in der Hinsicht. Und so glaube ich, wird Gladbach seine oder ihre Torgefahr dann noch weiter steigern können. Insofern, gut, und ich glaube, da sind wir auch schon so ein bisschen bei dem Thema, wer uns vor allen Dingen ganz gut gefallen hat in dem Spiel.
Ja, das war zum einen, du hast es schon angesprochen, Franck Honorat. der von uns in unserer Einzelkritik eine 3 plus am Ende bekommen hat. Die gleiche Note hat auch Florian Neuhaus bekommen. Frank Honorat ist ja so in diesem 3-5-2 der Schienenspieler. Ich würde gerne noch mal kurz, bevor wir genauer über die beiden sprechen, auf dieses System an sich eingehen. Carsten und ich haben in der Vorwoche ja explizit darüber gesprochen, warum das so gut zu den Borussen zu passen scheint. Es war jetzt gegen Mainz das dritte Mal hintereinander, dass Seoane ein 3-5-2 hat spielen lassen. Aber eigentlich muss man ja sagen, dass 3-5-2, in dem du eben das Zentrum stärkst, ist ja eigentlich ein Spiel, wo so die Arbeit auf dem Flügel ein bisschen darunter leiden kann, eben weil du nur diesen einen Spieler hast, der dann ja die ganze Linie rauf und runter beackern muss.
Ja, da musst du auf jeden Fall gut marschieren können. Du musst dich gut abgesichert fühlen. Da haben natürlich dann die Außeninnenverteidiger, sage ich mal, in der Dreierkette auch eine gewisse Verantwortung, genauso wie die Achter auch mal vielleicht in gewissen Situationen sich auch mal zurückfallen lassen müssen, wenn einer der Schienenspieler unterwegs ist. Und im Grunde sind sie ja immer auch beide unterwegs und es kommt mit Sicherheit dann auch auf den Gegner an und auf die Qualität des Gegners, wie sehr man das jetzt natürlich nach vorne verlagern kann, das Ganze. Es wird mit Sicherheit auch Spiele geben, wo Franck Honorat und Luca Netz das Ganze deutlich defensiver vielleicht gestalten müssen, wenn es denn nicht zu einem Systemwechsel wieder kommt. In diesem Spiel jetzt gegen Mainz hat das meines Erachtens sehr, sehr gut funktioniert. Auch über links, auch Luca Netz war ein Aktivposten, aber ihm geht da noch so ein bisschen diese Präzision ab, die Franck Honorat da bei seinen Hereingaben tatsächlich jetzt in den ersten 2 Monaten schon ausgezeichnet hat. Er war schon sehr präsent und er hatte, glaube ich, alleine 8 Torschussvorlagen am Freitagabend. Das war schon sehr deutlich zu sehen. Es hat auf jeden Fall gegen Mainz gut funktioniert. Das heißt nicht, dass es immer so funktionieren muss. Es wird mit Sicherheit auch interessant sein jetzt gegen Köln. Da werden wir dann ganz bestimmt in der nächsten Podcast-Folge und noch genauer drauf eingehen, wie Gladbach sich da aufstellen wird, weil die Kölner ja die Mannschaft sind, die am meisten über die Flügel spielen, die meisten Flanken in den Strafraum schlagen. Ob man dort dann etwas anderes wählt, ob man dann lieber wieder richtig doppelt auf den Seiten. Aber das ist ein Thema für die kommende Woche und jetzt sind wir ja noch ein bisschen beim Mainz-Spiel.
Genau, und bei Honorat, wie du eben schon angesprochen hast, er hat jetzt auf seinem Konto 2 Assists, also bei besserer Chancenverwertung könnten da auch schon 3, 4 oder gar 5 Vorlagen stehen. Ich glaube, du hast doch auch jetzt nochmal nachgeschaut, wie viele Flanken Honorat in dieser Saison insgesamt bereits geschlagen hat, oder? Hast du da die Zahl im Kopf?
Ja, ich habe sie im Kopf, weil es relativ einfach ist und es ist noch nicht so lange her, dass ich sie rausgesucht habe. Also ich glaube, es waren 148 Flanken insgesamt jetzt in den 7 Spielen, die Gladbach in den Strafraum geschlagen hat und davon hat Franck Honorat alleine 71 gespielt. Das heißt, das ist fast die Hälfte. Der nächste ist, glaube ich, Alassane Plea mit 16. Also das zeigt schon, die zweite Hälfte ist dann aufgeteilt auf 5, 6 Spieler. Luca Netz ist da sicherlich auch noch relativ weit vorne dabei. Aber wie gesagt, da ist ein ganz, ganz großer Unterschied zum Rest des Feldes sozusagen. Und Franck Honorat nutzt halt auch jede Gelegenheit, den Ball schnell in die Mitte zu bekommen. Aber auf der anderen Seite, wenn man jetzt nochmal aufs 1-0 schaut, er hat ihn nicht sofort geschlagen, er hat den Ball erstmal kontrolliert, in Ruhe nochmal geschaut und hat da mit Sicherheit auch gesehen, dass Florian Neuhaus die Arme gehoben hat. Er war so ein bisschen im Rückraum, das ist so sein typisches Spiel, sich dann so ein bisschen anzuschleichen. Im Grunde ja vor einer Woche in Bochum ein ähnliches Tor gemacht, nur nicht mit dem Kopf, sondern mit dem Fuß, die Seite hingehalten, also eine flache Hereingabe bekommen hat in den Rückraum. Das ist ja seine Stärke, seine Spezialität. Und für uns war er ja auch einer der Protagonisten dieses Spiels.
Ja, und ich finde auch, er kriegt das, glaube ich, jetzt auch von Woche zu Woche, diese Balance zwischen Defensive und Offensive besser hin. Klar, da hast du auch eben schon auf die Innenverteidiger angesprochen, denen da eine besondere Rolle zukommt. Auch das muss sich natürlich mehr und mehr noch einspielen. Das betrifft jetzt auf der rechten Seite dann eben Elvedi und Honorat, wo es vielleicht noch ein bisschen länger dauert. Bei Netz und Wöber klappt es schon ganz gut, insofern, als dass Wöber ihm da einfach komplett den Rücken frei hält und Luca Netz sich dann mehr nach vorne entfalten kann. Bei Honorat finde ich auch einfach, ich finde es schon auch beeindruckend, dass er jetzt, ich meine, er ist aus Frankreich gekommen, da wusste man halt auch noch nicht, wie es in der Bundesliga funktioniert, aber trotzdem erweckt auch er so ein bisschen oder weckt er bei mir so ein bisschen die Fantasie, dass man eben, dass sich da auch, ja, das Ganze nicht nur in Assists umschlagen wird, sondern dass sich eben den Aufwand, den er betreibt, dass da auch so eine Frage der Zeit ist, bis dann da auch mal die ersten Tore kommen. Und ich glaube, er ist selbst, er hat ja nach dem Mainz-Spiel auch noch in einem Interview gesprochen. Ich glaube, also so wirkt er auf mich, er ist selbst noch bisher nicht so zufrieden mit seiner Ausbeute und ist da gewillt, auch nochmal ja was draufzupacken.
Nee, da hat er mit Sicherheit auch noch Luft nach oben. Das hat er auch gesagt. Er hat Luft nach oben im eigenen Abschluss mit Sicherheit. Wobei man da vielleicht dann auch ihm zugutehalten muss. Er ist ja tatsächlich nicht dieser 1:1 Ersatz für Jonas Hofmann, für den man ihn vielleicht gehalten hat. So rein positionstechnisch kann er eben dann doch, ist er dann doch vielleicht mehr der klassische Schienenspieler, obwohl er in Frankreich genauso auch schon hängende Spitze oder eben zentraler gespielt hat. Aber seine Stärken kommen eben auf dem Flügel besonders zur Geltung. Aber ich bin mir auch ganz sicher, dass die eigenen Abschlüsse, in Bochum war es ja schon knapp mit dem Pfostenschuss, dass die kommen werden und dass er da seinen Beitrag auch leisten wird. Also er wird noch ein paar Scorerpunkte sammeln, da bin ich von überzeugt, genauso wie es eben Flo Neuhaus machen kann. Jetzt hat er schon seinen dritten Treffer nach 7 Spieltagen. Er ist auch von uns mit einer 3+ bewertet worden. Das hatte natürlich mit seinem Tor zu tun, aber mit einer insgesamt sehr, sehr ordentlichen ersten Halbzeit. In der zweiten ist es dann ein bisschen abgeflacht. Zeigt ja auch so ein bisschen, so eine 3+ ist jetzt nicht so eine Wahnsinnsnote, sage ich mal. Das ist eine gute Bewertung, aber es ist jetzt keiner so richtig herausgestochen. Das hat ja so das ganze Spiel der Borussen so ein bisschen ausgemacht. Eine gute erste Halbzeit, dann einen ordentlichen Knick drin gehabt, 20, 25 Minuten und dann nochmal eine gute, druckvolle Schlussphase. Aber es war eben nicht so dieses Spiel, wie es beispielsweise in Bochum war, dass man eine Stunde lang alles im Griff hat und danach, okay, vielleicht etwas abgeschwächt war, aber diese totale Dominanz, die hat es jetzt nicht gegeben.
Ja, du hast es gesagt, herausgestochen hat so richtig niemand. Was ich bei Florian Neuhaus jetzt auch gut fand, er hat wirklich das Spiel versucht, aus der Zentrale heraus zu kontrollieren. Er war auch für seine Verhältnisse echt sehr, 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 sehr ballsicher, hat eine Passquote von, ich meine, 91% gehabt. Dass er dann in der zweiten Halbzeit so ein bisschen, dass ihm da vielleicht auch dieser Einfluss aufs Spiel abhanden gekommen ist, das ist definitiv so, aber da hatte Borussia ja auch diese Phase, wo sie eben im Kollektiv zu viel zugelassen haben. Finde auch Florian Neuhaus, das haben wir auch schon letzte Woche kurz angedeutet, dass er diese Bank-Sache aus dem Leipzig-Spiel eben, ja, super abgehakt hat, dass er jetzt dann auch mit Toren vorangeht. Es war für ihn ja auch ein außergewöhnliches Tor. Nicht das erste gegen Mainz, weil er hat ja vor allem da mal mit seinem 35-Meter-Schuss Robin Zentner überlistet. Diesmal war es tatsächlich ein Kopfball und Florian Neuhaus hat jetzt 21 Bundesliga-Tore, das erste mit dem Kopf überhaupt, das erste im Profifußball mit dem Kopf. Er ist da auch super eingelaufen, hat auch schon, du hast eben dieses Armheben da angedeutet, hat glaube ich auch schon viel früher mit der Flanke gerechnet. Aber es ist auch einfach für Borussia wichtig oder das wird auch im Laufe der Saison ein Punkt sein, dass man da eben diese Torgefährlichkeit aus der Zentrale noch mehr entwickelt. Die war ja in den vergangenen Jahren auch nicht so vorhanden, weil es eben ja eine Mannschaft immer unberechenbarer macht, wenn die Treffer auf möglichst viele Schultern verteilt sind. Das ist ja ganz klar.
Ja, das hat Borussia eigentlich auch in den Jahren immer ausgezeichnet. Man hat letztes Jahr so gemerkt, wenn so ein bisschen der Fokus sehr stark auf Markus Thüram lag, in seiner guten Phase, als er dann mehr oder weniger wegfiel mit seiner Treffsicherheit, war dann nur noch Jonas Hofmann da. Alassane Player fiel ja mehr oder weniger komplett aus, Florian Neuhaus ja über weite Strecken auch, bedingt durch seinen Kreuzbandriss. Ich glaube, da ist, was das angeht, auch Luft nach oben für die Gladbacher, wie man ja grundsätzlich sagen kann, jetzt nach 7 Spieltagen. Da gibt es schon noch einiges an Verbesserungspotenzial, nicht nur spielerisch, sondern auch was den Ertrag angeht. Wenn wir jetzt so ein bisschen den Schwenk schaffen zu so einer kleinen Einschätzung, was jetzt so diese Startphase in der Bundesliga gebracht hat. Ich glaube, das ist ja jetzt ein ganz guter Zeitpunkt durch die Länderspielpause. Ein Sieg, 3 Unentschieden, 3 Niederlagen, das macht 6 Punkte aus 7 Spielen. Da sind wir uns, glaube ich, einig, dass das hochgerechnet auf eine Saison nicht reichen wird. Also Gladbach wird da sich sicherlich steigern müssen. Aber ich weiß nicht, wie du das siehst, Hanna. Ich hatte den Eindruck, jetzt in den letzten Partien seit der ersten Länderspielpause, das heißt seit dem Darmstadt-Spiel, dass es auch durchaus 3-4 Punkte mehr hätten sein können. Schrägstrich zum Teil auch sein müssen, oder?
Ja, hochrechnen, da will ich noch mal kurz reingrätschen. Ich habe es tatsächlich hochgerechnet, einfach nur aus Interesse mal geguckt. Es sind am Ende der Saison dann so 37, 38 Punkte. Ja, was dann durchgehend Abstiegskampf bedeuten könnte oder zumindest Abstiegskampf bis zum 30., 31. Spieltag. Das ist natürlich nicht der Bereich, in dem sich Borussia aufhalten möchte, zumindest ja, soll auch dieses durchgehende Zittern dann vermieden werden. Aber ich glaube auch, so wie du es gesagt hast, dass diese 6 Punkte, die man jetzt hat, noch nicht so die positiven Entwicklungen widerspiegeln, die es aber durchaus gibt. Also wir können da gerne auch ganz allgemein anfangen. Da muss ich sagen, dass man sagen kann, oder zumindest habe ich diesen Eindruck eben, dass Borussia wieder lebt. Also ich habe das Gefühl, da ist eine Mannschaft auf dem Platz, die jederzeit noch in der Lage ist, vor allem über Leidenschaft, über ein gutes Zweikampfverhalten, sich nochmal in so ein Spiel zurückzukämpfen. Bei uns ist eben auch schon das Wort Moral gefallen. Das waren ja alles Sachen, die musste man Borussia in der letzten Saison zeitweise komplett absprechen. Und die scheinen jetzt wieder da zu sein.
Ja, ich würde das Ganze tatsächlich, wenn ich es unterteilen müsste, ein bisschen anders verteilen, als man jetzt sagen könnte, einfach nur die Länderspielpausen nehmen. Ich würde ganz strikt die 7 Spiele in 3,5 Spiele packen oder in 2 Hälften teilen. Die erste Hälfte, da habe ich mir schon so meine Gedanken gemacht, wie viel hat sich jetzt verändert. Klar, eine neue Mannschaft und auch ein neuer Schwung irgendwo, aber doch einige Fehler, die man doch sehr, sehr, die einem sehr, sehr bekannt vorkamen. So diese Passivität und auch die falsche Haltung im Spiel gegen Darmstadt, mit der man gestartet ist. Also da habe ich schon so meine Bedenken gehabt. Bin ich ja eben schon mal drauf eingegangen, dass ich den Punkt in Augsburg, wenn man das jetzt alles zusammennimmt, war das mit Sicherheit ein gerechtes Ergebnis. Aber das Zustandekommen dann am Ende sogar eher glücklich und sehr ärgerlich, dass die Gladbacher dort eine 3-1-Führung mehr oder weniger hergeschenkt haben durch eben diese Sorglosigkeit. Und dann gibt's irgendwo diesen Cut mit dem Darmstadt-Spiel. Das war ja ein extrem bizarres Spiel. Im Grunde musste Borussia froh sein, nicht 0-5 zurückzuliegen. Und am Ende müssen sie sich ärgern, dass sie nicht 5-3 gewonnen haben. Da haben sie dann mit der zweiten Halbzeit natürlich begünstigt durch die rote Karte, aber sie haben eine gute Reaktion gezeigt. Und seitdem gebe ich dir vollkommen recht, ist meiner Meinung nach auch spürbar in jedem Spiel gewesen, dass Gladbach da war, dass sie die richtige Einstellung zum Spiel hatte, auch wenn es Schwächephasen gibt. Aber das ist wiederum eine ganz normale Geschichte bei dieser neuen Truppe und auch natürlich stark verjüngten Mannschaft. Das hat Nils Schmadtke, der Sportdirektor, jetzt auch nochmal betont nach dem Mainz-Spiel. Das gehört einfach dazu, diese Schwankungen, die es jetzt beispielsweise gegen Mainz gab. Aber das waren Spiele, wo man bis zum Ende das Gefühl hatte, Gladbach ist drin in der Partie und tut etwas und belohnt sich auch für den Aufwand. Gegen Leipzig hat's nicht geklappt, da wäre sicherlich ein Punkt auch gerechtfertigt gewesen. Es lässt auf jeden Fall, glaube ich, die Borussen jetzt mit einem doch schon etwas anderen Gefühl in diese zweite Pause gehen.
Ja, mir ist es auch zu plump, wenn dann nach einem Mainz-Spiel gesagt wird, oh, jetzt haben die zu Hause wieder nicht gewonnen und jetzt sind sie noch nicht mal in der Lage, gegen den Tabellenletzten zu gewinnen. Gegen welche Mannschaften sollen sie denn dann überhaupt gewinnen in den nächsten Monaten? Da ist mir zum einen dieser Punkt, also wir reden immer noch von Mainz, einer seit Jahren etablierten Bundesliga-Mannschaft, die einen absolut katastrophalen Saisonstart hatte, klar, und die du natürlich auch mal dann so schlagen kannst, wie du es eben mit Bochum gemacht hast, dass du da eben früh die Tore machst. So war es am Freitag aber nicht. Und natürlich muss die Bilanz gerade auch zu Hause besser werden. Aber auch da, man hat es ja jetzt schon in den vergangenen Wochen auch oft genug gesagt, das waren eben die Heimspiele gegen Leverkusen, Bayern und Leipzig. Da kommen jetzt in den nächsten Wochen mit Heidenheim, Wolfsburg, Hoffenheim, Bremen, Stuttgart etc. Gegner, gegen die das dann anders aussehen muss. Aber eben, dass man, wie du es gesagt hast, dieser Mannschaft gerade die Zeit gibt, da von Woche zu Woche auch dann jetzt an den Ergebnissen und an den kleinen Erfolgserlebnissen, die kommen, zu wachsen. Das finde ich, muss ihr einfach zugestanden werden. Und ich glaube, das Ziel muss auch am Ende der Saison dann einfach sein, dass man ja jetzt nach dieser Startphase, die dann ja doch so ein bisschen ein Auf und Ab ist, dass man dann eben sieht, dass sich eine Konstanz eingestellt hat, die dann nicht nur in der Entwicklung, sondern eben auch in den Ergebnissen auszumachen ist. Und natürlich wird dann auch, du hast es eben schon angesprochen, das wird aber dann eher in der nächsten Woche Thema sein, das Derby gegen Köln eine gute Gelegenheit sein, da nochmal zu zeigen, dass man eben mit Chancen vielleicht nicht so leichtfertig umgeht wie noch gegen Mainz.
Ja, das wird mit Sicherheit ein wichtiger Punkt sein, effektiv sich in den kommenden Wochen zu zeigen in diesen Spielen, wo du in Führung gehen musst. Gut, das ist jetzt zweimal auch gelungen. Man hat 4 Punkte durch diese Spiele geholt. Aber eben auch, das wird noch etwas wichtiger sein, wenn man sich jetzt die Bilanz insgesamt nach 7 Spielen anguckt, dass man die Defensivprobleme in den Griff bekommt. Gegen Mainz waren es jetzt gar nicht so wahnsinnig viele Chancen, die man dem Gegner eröffnet hat. Du hast zu Recht diese beiden Kontersituationen angesprochen, wo es sehr, sehr freie Abschlüsse für die Mainzer gab. Da hatte Gladbach auf jeden Fall das Glück, dass die Abschlüsse sehr unplatziert waren. Über diese beiden Szenen und über die beiden Tore hinaus war da nicht viel. Ich glaube schon, dass es defensiv auch schon besser geworden ist in den vergangenen Wochen. Die Zahl der Gegentore aber noch nicht so richtig abnimmt. Zu null hat es noch nicht gegeben. Also das wird auch ganz wichtig sein. Aber grundsätzlich so dieses Gefühl zu haben, dass der Weg stimmt und man sich auf jeden Fall noch steigern kann, dass da genug Potenzial ist und dass der Wille spürbar ist. Das ist ein gutes Zeichen, wenn wir uns jetzt mal zurückerinnern. So die letzten Jahre war es ja eher so, dass der Herbst vor allen Dingen auch immer eher so ein bisschen verheißungsvoll war oder auch der Start unter Daniel Farke gab's. Kann mich noch erinnern, nach 7 Spielen waren es, glaube ich, 12 Punkte und auf jeden Fall nur 5 Gegentore. Also jetzt sind es 16 Gegentore. Und dann ist es aber deutlich abgeflaut. Kurioserweise genau nach dem 7. Spieltag. Dann gab es die erste Delle mit dem 1-5 gegen Bremen. Das Jahr davor mit Adi Hütter, ich glaube nach 12 Spieltagen war man in der oberen Tabellenhälfte, hatte sich stabilisiert und dann kommt die 1-4 Niederlage im Derby. Auch, glaube ich, nach einer Länderspielpause. Oder Fürth hatte, glaube ich, das 4-0 gegen Fürth. Das war der Start nach einer Länderspielpause. Also auf jeden Fall ist dort das Potenzial da. Und klar, so ein Derby, das kann nochmal so einen eigenen Push geben. Hab das Gefühl, dass da auch einige Spieler jetzt dabei sind, die, auch wenn sie das erste Mal erleben werden, schon wissen, das wird jetzt eine ganz heiße Kiste und dass sie sich auch richtig drauf freuen. Und ich glaube, so eine Mannschaft will ja Gladbach dann auch sehen, die sich auf sowas dann freut.
Ja, und was für mich auch noch ein positives Zeichen ist, ist einfach allgemein, das wird dann auch mit Blick aufs Derby dann auch nochmal interessant, sofern alle fit bleiben, ist einfach die Tatsache, dass man das Gefühl hat von außen, dass da jetzt wieder ein richtiger Konkurrenzkampf ist. Also, dass im Training um die Plätze gekämpft ist, dass Gerardo Serrano, und das ist auch ein ganz großer Punkt bei diesem Thema, keine Rücksicht auf Namen zu nehmen scheint. Also, Manu Kone hat das jetzt zuletzt zu spüren bekommen. Wir haben eben über Florian Neuhaus gesprochen. Thomas Schwanscherer, selbst jetzt, nachdem er wieder fit ist, hat dann auch nicht direkt eine Einsatzgarantie von Beginn an. Seoane hatte auch, glaube, das war in der letzten Woche, als es dann auch nochmal um Manu Kone ging, habe ich kurz mit ihm drüber gesprochen. Er hat halt auch gesagt, dass es eben nicht reicht, wenn angeschlagene Spieler, weil er war ja vor dem Bochum-Spiel, war er ja ein bisschen Training rein, dann wieder Training raus, nicht trainiert. Dass es aber nicht reicht, wenn man dann nur das Abschlusstraining mitmacht. Und das war auch schon mal anders. Klar, das heißt jetzt nicht, dass man irgendwie, wenn man 2 Tage erkältet ist und dann im Abschlusstraining dann doch wieder fit ist, dass man dann nicht in der Startelf stehen kann, aber eben allgemein dieses Leistungsprinzip und nach Trainingsleistung gehen, dann hat er sich halt gedacht, ja, Rocco Reitz hat Spiele gemacht, ist im Rhythmus, hat die ganze Woche trainiert, warum soll ich denn jetzt so jemanden rausnehmen oder warum soll ich Florian Neuhaus, der jetzt wieder getroffen hat, rausnehmen, um Manu Kone spielen zu lassen. Also das finde ich ist auch eine positive Entwicklung, gerade auch im Vergleich zur vergangenen Saison.
Ja, also da gebe ich dir vollkommen recht. Der Kader ist auf jeden Fall breiter geworden durch Verpflichtungen, durch die Qualität, aber auch die Quantität der Verpflichtungen, aber eben auch aus sich heraus. Ne, wenn man jetzt Rocco Reitz sieht, der den Konkurrenzkampf da um eine Person sozusagen im zentralen Mittelfeld erweitert und dann eben für so eine Konstellation jetzt sorgt, dass selbst Manu Kone da nicht gesetzt ist. Ich glaube, das ist ein Punkt, der jetzt Seoane zugutekommt. Daniel Farke war im vergangenen Jahr jetzt auch nicht auf jeder Position die Hände gebunden. Er hätte da deutlich mehr machen können, auch rotieren können oder eben auch mal eine Nicht-Nominierung als sagen wir mal, Motivationshilfe nutzen können. Aber ich glaube schon, dass sich insgesamt die Situation jetzt etwas verändert hat, etwas gebessert hat und das muss auch Seoane nutzen. Das kann ein Faustpfand werden, gerade in so Spielen gegen Mannschaften, die eine geringere individuelle Qualität haben, die nicht über so einen Kader verfügen. Jetzt gegen Mainz ist es ergebnistechnisch, muss man ja sagen, nicht aufgegangen, auch wenn die Joker entscheidend daran beteiligt waren, dass es überhaupt noch einen Punktgewinn gegeben hat. Aber im Grunde muss eine gute Bank schon dafür sorgen, dass so ein paar, ich sag jetzt mal, extra Punkte dazukommen. Und der Anfang ist auf jeden Fall da sehr zufriedenstellend gewesen.
Ja, und zum Thema Konkurrenzkampf, da kann sich ja jetzt eigentlich auch wieder Nico Elvedi, ist zumindest einer derjenigen, die sich sicher sein können, dass er spielt, wenn er fit ist. Aber da gab's dann am Samstag, also einen Tag nach dem Spiel, dann doch eine kleine Negativüberraschung aus seiner Sicht, auf die am Abend vorher erstmal nichts hingedeutet hatte, Thomas.
Ja, ich habe das dann auch in meinen Text so eingearbeitet, dass eben da nichts drauf hingedeutet hat. Wir hatten schon einen Text zu Nico Elvedi mehr oder weniger fertiggestellt, als dann die Nachricht kam, dass er sich verletzt hat gegen Mainz. Eine Kniedistorsion, also eine Verstauchung, ein Kniegelenk sich zugezogen hat. Wie lange das jetzt genau dauert, das kann man nicht so klar sagen, nicht genau einschätzen, können ein paar Tage sein. Wer weiß, ob es für Köln auch noch reicht. Das muss man jetzt abwarten. Die Länderspielpause wird er auf jeden Fall jetzt anders gestalten, als es eigentlich gedacht war, dass er dann natürlich zur Schweizer Nationalmannschaft fährt. Er hatte sich jetzt wieder ins Team gespielt. Aufgrund der Tatsache, dass er seinen Vertrag verlängert hat, war seine Position wieder eine deutlich andere als zu Saisonstart. Ja, jetzt wird er ausgebremst in gewisser Weise. Mal gucken, wie lange es der Fall ist. Und er sorgt jetzt so ein bisschen für eine Rarität mittlerweile, weil also wir haben gerade eben schon mal ganz kurz, Hanna und ich, überlegt, wann mal in einer Länderspielpause kein einziger Schweizer, kein Gladbacher Schweizer sozusagen zur Nationalmannschaft gefahren ist. Das müssen Zeiten vor Granit Xhaka wahrscheinlich gewesen sein, so um 2012 rum, weil gefühlt war sonst immer ein Schweizer dabei. Aber es ist ja nicht so, dass wenn die Schweizer nicht zur Nationalmannschaft fahren, dass Borussia dann gar keine Spieler mehr abstellt. Es sind ja doch einige zusammengekommen, Hanna, oder?
Ja, zumindest sind es jetzt ohne Elvedi 6 A-Nationalspieler, die da sozusagen noch übrig geblieben sind und die sich dann jetzt heute oder morgen auf Reisen begeben. Das ist zum einen dann, wir können sie gerade auch gerne mal alle aufzählen, weil mit 6 ist man ja dann doch etwas schneller durch. Max Wöber, der mit Österreich in der EM-Quali gefordert ist. Thomas Tschwanschara mit Tschechien ebenfalls in der EM-Quali. Für Luxemburg wird Ivandro Borges Sanchez wahrscheinlich wieder zum Einsatz kommen. Grant Leon Ranos ist für Armenien nominiert. Ko Itakura für Japan und Joe Skelly für die USA. Da ist er ja jetzt eigentlich auch in den letzten anderthalb Jahren so fester Bestandteil geworden. Und für den steht ein ganz interessantes Spiel am kommenden Samstag.
Ja, und er wird sich da mit Sicherheit Hoffnungen machen, dann auch zum Einsatz zu kommen. Denn er spielt gegen das Land seines Arbeitsgebers, er spielt gegen Deutschland. In Hartford am Samstagabend mitteleuropäischer Zeit wird gespielt, ist ein Testspiel. Die deutsche Mannschaft ist in Amerika zu Gast. Das ist mit Sicherheit für Joe Skelly eine besondere Partie und er wird hoffen, dass er dort spielt. Skelly hat dann noch ein Spiel am Dienstag oder in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch unserer Zeit. Das heißt, er wird relativ spät in der zweiten Woche zurückkehren. Das wird bei Koitakura genauso sein. Der hat auch zwei Testspiele in seiner Heimat. Und ich denke mal, vor Donnerstag ist mit den beiden Spielern im Borussia-Park sicherlich nicht zu rechnen. Lässt sich, glaube ich, organisatorisch auch gar nicht anders regeln. Da ist es schon gut, dass Gladbach erst am Sonntag wieder spielt. Das Derby hat, so haben die Spieler sehr wahrscheinlich zumindest zwei Trainingstage hier. Die anderen, da ist es ja mit den Reisen so relativ hier in Europa in EM-Qualifikationsspielen, was die A-Nationalspieler angeht. Und genauso sieht es ja aus bei den U-Nationalspielern, die dann noch dazukommen. Luca Netz für die U21, Lukas Ulrich für die U20, Simon Walde für die U19 und Fabio Chiarodia für die italienische U19-Nationalmannschaft. So kommt man dann wieder auf 10 Borussen, die unterwegs sind. Ja, und wie gesagt, so ein bisschen unser Augenmerk wird mit Sicherheit auf Joe Skelly liegen am nächsten Wochenende. Da trifft er dann vielleicht auch auf Jonas Hofmann, seinen Ex-Kollegen hier aus Gladbach, der jetzt die Nominierungen für Bayer Leverkusen einstreicht.
Ja, und natürlich wollen wir auch nicht vergessen, weil ich glaube, da haben wir jetzt noch gar nicht oder das haben wir noch gar nicht gewürdigt, dass Joe Skelly ja dann eben auch als Joker das Tor gemacht hat. Für ihn, glaube ich, persönlich ganz, ganz wichtig. Das gibt ihm Selbstvertrauen und er befeuert ja dann auch nochmal mehr den Konkurrenzkampf auf dieser rechten Seite. Er hat sein zweites Bundesligator erzielt, hat sich da auch, das war ihm in der Mixzone anzumerken, sehr, sehr drüber gefreut, hat auch so ein bisschen seinen Jubel erklärt. Er hat ja da so eine Blabla-Geste, habe ich es genannt, gemacht. Und da meint er, ja, es gibt halt gerade irgendwie viele Leute, die über mich sprechen und die wollte ich jetzt einfach mal mit dem Tor verstummen lassen. Und das hat ja ganz gut geklappt. Mal gucken, wie dann die Länderspiele für ihn verlaufen, ob und wie er da zum Einsatz kommt für Borussia. Du hast es gesagt, geht dann erst sonntags wieder weiter. Das sind noch 2 Wochen bis dahin. Wir werden uns die Trainingswoche anschauen, werden da vor allem dann auch ein Auge auf Nico Elvedi haben, wann der wieder zurückkommt und wie fraglich er dann tatsächlich für das Köln-Spiel ist. Christoph Kramer ist ja auch noch jemand mit einer Innenbandzerrung im Knie, bei dem man jetzt davon ausgeht, dass es nicht allzu lange dauert. Und ja, Thomas, ich würde sagen, wir haben das Mainz-Spiel ja ganz gut aufgearbeitet.
Ja, jetzt gehen wir in die Länderspielpause, ohne eine richtige Pause zu machen. Du hast es ja schon gesagt, es wird mit Sicherheit mehrere öffentliche Trainingseinheiten geben, wo wir dann auch wieder vor Ort sind und schauen, wie die Personallage ist und wie die Borussen sich dann so nach und nach auf Köln mit natürlich reduziertem Kader vorbereiten. Zu reden und zu sprechen wird es genug geben, das mit Sicherheit dann auch in der nächsten Woche und da wird es dann ganz, ganz intensiv um das Derby gehen.
Dann verabschieden wir uns an dieser Stelle, freuen uns, dass ihr uns mal wieder zugehört habt und in der nächsten Woche meldest du dich dann wieder, Thomas, mit Yannick.
Werde ich machen, alles klar.
Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de